Liebe Geschwister, seit einer Weile setzen wir uns ein bisschen mit dem Abendmahl auseinander und haben uns verschiedene Aspekte angeguckt. Zum Beispiel, dass das Abendmahl ein Hoffnungsmahl ist, weil wir es auf die Ewigkeit hin feiern, weil es uns an die Ewigkeit erinnert. Es ist ein Verkündigungsmahl, weil wir dort bezeugen, dass der Auferstandene eben lebt. Es ist ein Gedächtnismahl, weil wir uns an den Ernst der Sache erinnern, was Jesus damals getan hat, dass unser Heil letzten Endes in einem gescheiterten Gott liegt, Solus Christus, der für uns eben gestorben ist. Und es ist ein Gemeinschaftsmahl, weil die Geschwisterschaft untrennbar eben mit dem Abendmahl verbunden ist. Es ist ein Anbetungsmahl, denn der Eintritt in das Heiligtum setzt eben die Heiligung voraus. Und es ist ein Stärkungsmahl, weil wir dort ja Christus, wenn man so will, in uns aufnehmen, er Teil von uns wird, so wie das Brot sich dann halt bei uns im Körper auflöst und auch der Wein bei uns, das ist Traubensaft, bei uns im Körper sich dann verteilt. Heute kommt ein kleiner Satz, der für viel Aufregung und Diskussion sorgt beim Abendmahl. Ich fange mal weiter vorne an. Da heißt es in 1. Korinther 11, ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis Vers 26 hört sich das alles ja ganz gut an. Es ist eine Anweisung, wie man das Abendmahl zu halten hat. In Korinth war die Situation etwas kompliziert, deshalb hat Paulus sich da genötigt gefühlt oder vom Heiligen Geist getrieben, ihnen diesen Text zu schicken, wo sie nochmal nachlesen konnten, wie man denn jetzt Abendmahl richtig feiert an der Stelle. Auch bis dahin hat es ja viel in sich. Ihr habt gerade die Übersicht gelesen. Wer die letzten Abendmahlsonntage da gewesen ist, der kann mit jedem dieser Texte noch ein bisschen mehr anfangen. Was da drin ist, zum Beispiel dieser Bund und das Gedächtnis, was da ist, haben wir uns drüber unterhalten. Aber jetzt kommen so ein paar Nachsätze, die lassen einen da ein bisschen kribbeln bei dem Abendmahl. Da heißt es nämlich plötzlich, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Verkündigung ist ja okay, aber jetzt kommen plötzlich so Sätze, da heißt es unwürdig sein, eine Selbstprüfung durchführen, da ist ein Gericht bei der ganzen Sache mit. Irgendwie mag man es gar nicht so gerne hören. Ne? Es ist immer schöner, wenn diese Sätze weggelassen werden, die da beim Abendmahl dazustehen. Was man gerne hört, ist ja, und was auch gerne gelehrt wird, wenn du dich bekehrt hast, ist alles erstmal gut. Und das kann man ja auch direkt übertragen, wenn so ein Alkoholabhängiger zum Beispiel sein Leben Jesus gibt und er dann davon sofort frei wird. Jesus befreit und ich sage noch vorher zu ihm, hier, ich bete für dich, wenn du jetzt zu Jesus kommst und danach ist alles gut und passt alles wieder. Und bei diesem Alkoholiker könnt ihr jetzt jede andere Art von Sorge, Sucht, Sünde oder Krankheit eintragen, ob es nun Drogen ist, ob es Rauchen ist, ob es Macht ist, ob es Geiz ist. Ne? Wir beten für dich, du wirst frei davon und alles ist gut. Liebe Geschwister, das passiert auch tatsächlich im Gebet. Jesus macht frei. Und manche haben auch nie wieder Alkohol angerührt und sind so dann in den Himmel gekommen. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt die Menschen, da dauert es Monate, Wochen oder vielleicht sogar nur Stunden. Und dann klopft der Teufel wieder an und sagt, wie wär's denn mit einem kleinen Schlückchen? Nur so ein ganz kleines. Das merkt doch keiner. Und dann fangen sie wieder an und es geht wieder los und die Droge macht sich breit. Die brauchen dann eine Entziehungskur, die brauchen Therapie. Ein trockener Alkoholiker hat mir vor etlicher Zeit erzählt, ein gestandener Christ, dass er bei einer Veranstaltung war und starken Drang nach Alkohol gespürt hat. Der hat 10, 15 Jahre keinen Alkohol angerührt, war auch Ältester und alles Mögliche, ne, wo man sagt, ein heiliger Mann eigentlich. Und trotzdem war plötzlich dieser Kampf wieder da. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt hier, deshalb fahre ich mich da kurz. Er ist dann mit seiner Frau rausgegangen aus der Veranstaltung, weil er ansonsten Sorge hatte, ich fange hier wieder an zu trinken. Hallo, ein Mann, 15 Jahre dabei, ein guter Christ, ne, der hat auch andere, für andere gebetet, hat denen geholfen, dass sie aus dem Alkohol frei werden. Und dann passiert sowas. Wo ist dann die Neuschöpfung in Christus neugeboren? Wo ist dann die Heiligung bei ihm? Ich muss euch da enttäuschen. Es ist der normale Prozess der Heiligung, dass eben sowas passiert und so etwas vorkommen kann. Und deshalb ist dieser Text ein Text, der über Würde und Prüfung geht, der bis hin zum Gericht dort reicht. Es gibt jetzt eine Gruppe von Leuten, für die habe ich den nächsten Part, die dürfen eigentlich bei diesem ganzen Thema gar nicht so zuhören. Und zwar gibt es zwanghafte Gnadenlose, möchte ich sie mal nennen. Jemand, der glaubt, egal was er hört, Gott hat keine Gnade für ihn. Weil irgendwie seine Schuld jetzt besonders schlimm ist und er deshalb darin feststeckt an der Sache. Da gilt der Grundsatz, Gott liebt dich bedingungslos. Er hat dich geschaffen, auch mit den Dingen, die dich in Sünde bringen, wo du dich falsch verhältst, wo du nicht kannst. Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben, damit wirklich alles vergeben ist. Das steht zum Beispiel in Kolosser 2, die Verse 13 und 14. Und euch, die ihr tot wart in Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Punkt. Das steht da. Grundsätzlich gilt, alle Vergehungen unseres Lebens, die sind vergeben. Unser Schuldschein ist gelöscht durch seinen Tod am Kreuz. Und mit Apostelgeschichte 10, Vers 15 kann man dann sagen, was Gott gereinigt hat, erkläre du nicht für unrein. Also, du bist rein durch das Kreuz geworden. Ich sage das so deutlich hier, weil es tatsächlich Leute gibt, alte gestandene Christen, die in die Seelsorge kommen und sagen, hey, ich bin aber doch nicht gut genug. Der Herr kann mich doch nicht im Himmel aufnehmen, kann mir doch nicht vergeben. Und das erlebe ich tatsächlich. Es sind nicht frische Leute, die gerade zum Glauben kommen, sondern es sind manche, die lange mit Gott unterwegs sind. Und deshalb denke ich mir, ich muss das immer mal wieder in der Predigt ganz deutlich sagen, weil es ist tatsächlich so, du bist durch Jesus frei geworden. Egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist. Doch, er kann vergeben und er macht das auch. Soweit in diese Richtung. Nun gibt es andere Christen, die haben wiederum so eine Art geistlichen Realitätsverlust. Vor längerem habe ich mit jemandem gesprochen, der hatte Probleme am Bein, der hat gehumpelt und er sagte, ich habe ja darum beten lassen und deshalb bin ich jetzt auch geheilt. Du humpelst gerade? Naja, ich bin im Geist geheilt. Natürlich, im Himmel zählt das nicht mehr, da ist er gesund. Aber jetzt, hallo, du bist körperlich noch krank. Die Heilung hat in dem Sinne nicht eingesetzt. Es mag zwar sein, dass du im Geist geistlich mit deinem Herrn in Übereinstimmung bist, aber die Krankheit als solche ist erstmal da. Klammer auf, wir sehen es auch bei Paulus, der sich auch in einem Brief drüber beschwert, dass er eben, er nennt das fahl im Fleisch, man geht davon aus, dass er auch eben gehumpelt hat und dass sein Leben lang irgendwo mit ihm der Herr eine besondere Botschaft geben wollte. Der Mann hat gesagt, naja, mein Körper ist eigentlich geheilt, er hat es nur noch nicht gemerkt, der Körper. Okay, kann man drüber denken, was man will. Ich finde das als geistlichen Realitätsverlust. Vielleicht will Gott ihm ja auch was Besonderes damit sagen und da mit ihm einen Weg gehen. Es geht nicht immer um Heiligung. Es geht nicht immer um Heilwerden am Körper in der vollständigen Form, ganz im Ernst. Die Leute, die unter uns älter sind, die merken, dass es langsam auch bergab geht mit dem Körper und dass der Körper eben nicht mehr so viel kann, wie er noch vor 20 Jahren konnte. Ich meine, das ist so wie ein Alkoholiker, der sagt, ich habe kein Problem mit Alkohol, nur eben ohne. Und das hilft ja auch nicht weiter. Ich möchte euch dazu mal ein Schaubild zeigen. Da geht es um einen Menschen. Und der Mensch hat zwei Ebenen. Die Ebene des Geistes und des Fleisches. Geist ist die Ebene, wo Gott durch den Heiligen Geist eben in mir wohnt. Und der Fleisch ist mein Körper und ich merke ihn besonders an meinen Schwächen, so schreibt es Paulus in Römer 8, Vers 3 und vielen anderen Stellen. Wir werden auf Römer 7 und 8 jetzt gleich noch eingehen. Alle Vergehungen unseres Lebens sind nun vergeben. Unser Schuldschein, wie ich das gerade ja vorgelesen habe, ist gelöscht durch seinen Tod am Kreuz. Also du bist rein geworden durch das Kreuz. Nun zurück zum geistlichen Realitätsverlust. Der geistliche Realitätsverlust bedeutet, dass beide Ebenen so auseinandergehen. Mein Geist ist rein, aber mein Fleisch halt nicht. Das gibt's im Sichtbaren. Der Kranke, der denkt, eigentlich bin ich schon geheilt, obwohl das eben nicht ist. Und im Unsichtbaren, der Sünder, der denkt, es gibt eben gar keine Sünde mehr für mich. Paulus sagt dazu viel in Römer 7 und 8. Ich lese uns mal Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Das Fleisch ist sozusagen der schwache Körper. Der es nicht schafft, so zu leben, wie Gott es will. Und in Römer 8, Vers 6 sagt er dann sogar, dass die Gesinnung des Fleisches eben der Tod ist, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Manche nehmen dann diese Gesinnung zum Tod sehr direkt. Wenn das Leben zu schwer ist, dann gehen sie in einen Suizid. Oder andere beziehen das auf andere Menschen. Wenn der andere mir zu schwer ist, dann wünsche ich mir dessen Tod. Das kann man ja nicht nur direkt herbeiführen. Es gibt ja auch, dass man jemanden mundtot macht, dass man jemanden totschweigt. Mit Wörtern kann man auch jemanden ausschalten, ohne dass man körperlich einen Mord begeht. Fleisch eben bedeutet, nicht diese Liebe zu Gott zu haben, nicht diese Liebe Gottes in sich zu tragen, sondern die Ablehnung von allem, was mir zu schwer erscheint, wo ich sozusagen lieber faul sein möchte. Viele nutzen das dann als Ausrede. Mein Fleisch ist träge. Ich kann eben nicht. Ja, ich kann auch keinen Marathon laufen, werde vorher zusammenbrechen, denke ich. Aber das kann ja nicht die Begründung sein, dass ich deshalb keinen Schritt mehr gehe. Dass ich sage, naja, weil ich keinen Marathon laufen kann, kann ich überhaupt nicht mehr gehen. Völliger Quatsch. Sollte das nicht eher ein Ansporn sein für meinen Körper, da etwas reinzustecken und zu gucken? Es ist keine Entschuldigung zu sagen, ich kann nicht, mein Körper ist zu schwach. Gerade im geistlichen Bereich, Gott gegenüber, da ist es so in Galater 6, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also hier diese Frage, wohin säen wir? Wo stecke ich meine Kraft hinein? Wie gebe ich mich? Wenn ich müde werde, mich einfach nur so treiben lasse und sage, alles ist gut, dann sagt der Text, dann wird es nicht das ewige Leben werden, weil wir werden ernten, was wir säen. Und es fängt dann im Kleinen an. Ne? Es fängt an mit, ob man sonntags in den Gottesdienst geht. Wenn das Fleisch schwach ist, dann kann man ja besser ausschlafen, bis hin zu Strategien, wie ich mich am besten darstelle, denn dann wird ja alles einfacher. Niemand sagt, alles ist einfach als Christ. Wir haben hier kein Wohlstandsevangelium. Sagt das mal den Christen in den Gefängnissen Nordkoreas. Sagt das den Christen, die nicht aus dem Iran rauskommen. Sagt das den Christen, die in Indien verfolgt werden. Da hatten wir ja neulich vom Fletcher einiges zugehört, dass bei Gott einfach alles einfach und gut wird. Wir sind in Fleisch, Knochen und mit eigener Haut und kommen da nicht raus. Aber das Interessante ist, das Geistliche kann dort hineinkommen. Nun kann ich trennen, schon in der Zeit der Urchristen, Da gab es die Gnostiker und manche Gotteskämpfer heute sind immer noch dabei, die Gottes Reich nur proklamieren müssen, dann sei es da. Oder eben diejenigen, die sagen, wir müssen es zusammenführen. Körper und Geist werden eins. Nicht im Sinne von sind eins, sondern sie sind zusammen. Und das bedeutet dann nicht meine Faulheit und Trägheit, die ich zum Teil sehr listig mit fleißigen Strategien verbergen kann. Darum wird von Paulus häufig das Fleisch genannt, beziehungsweise die Sünde insgesamt gewinnt über mich, sondern ich schaue, wie ich meinen Körper im Einklang mit der geistlichen Welt bringen kann. Wenn der Geist mich erfüllt, ich mich auf Jesus, der für mich gestorben ist, berufe, dann gilt, was in 1. Johannes 2 steht, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also es geht um den Wandel bei uns, nicht nur irgendein Gedankenkonstrukt. Man muss es nur laut genug sagen, ich bin sündlos, dann habe ich keine Sünde mehr. Nein, man muss auch so handeln. Johannes redet in diesem Kontext von Lügner. Er leitet den Absatz ein mit, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, dem Gerechten. Das Ziel ist es, die Liebe Gottes zu leben, auszuleben. Und das geht nicht nur im Geist, sondern das gehört mein Körper dazu. Oder wie es der Korintherbrief andersrum beschreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da bist du mit deinem ganzen Körper. Ich meine damit nicht nur dein Fleisch und Knochen, sondern mit all deinem Sein, all dem, was du persönlich bist, gemeint. Es ist nicht ein Klumpen Fleisch, den du irgendwie loswerden musst, sondern du bist der Tempel Gottes. Was wir ja auch erwarten ist, so ist es in Römer 8, 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dass wir frei werden in die Herrlichkeit der Kinder Gottes hinein. Körperlichkeit gehört zu uns. Und die Offenbarung redet auch von einer körperlichen Welt bis dahin, dass Menschen in diese körperliche Welt aufgenommen werden können, aus dieser körperlichen Welt heraus aufgenommen werden können in den Himmel, wenn wir zum Beispiel an Elia oder Henoch denken. Und selbst Jesus, der zwischen diesen Welten ja gewechselt ist, der nach der Auferstehung in verschlossene Räume hineingekommen ist, aber jetzt das Interessante, man konnte seine Wunden berühren. Also da waren ja Thomas, der Zweifler und die anderen Jünger, die dort diese Wunden gesehen haben und denen das angeboten hat, sie zu berühren. Also da gab es einen Übergang auch dazwischen. Die Wunden waren berührbar. Wir sind geschaffen im Körper und das einzige Problem seit dem Sündenfall ist eben, dass der Körper dem Tod preisgegeben ist. Letztendlich ist es ja das Allergrößte, ich kann nicht mehr. Und deshalb, dein Körper ist wichtig. Damit ist auch wichtig, was du eben tust. Auch mit dem Körper ist es wichtig, gegen Schuld und Sünde anzugehen. Und dieses Angehen ist eben Heiligung, ist dieser Prozess der Heiligung. Und das ist ein Prozess im Leben. Eben mancher, wie der Drogenabhängige von vorhin, der ist sofort frei und macht das nie wieder. Andere, die erleben etliche Rückfälle und haben eben Therapie notwendig. Und das ist ein normaler Prozess im Leben, das ist nichts Schlimmes. Das ist auch ein normaler Prozess im geistlichen Leben. Therapieformen mit Glauben haben übrigens deshalb auch wesentlich höhere Erfolgschancen, bis zu 90% gegenüber den klinischen, weil eben eine ganz andere Bedeutung noch dahinter steht und eben ein ganz anderer Gott noch dabei wirkt. Und es ist interessant, warum die Krankenkassen nicht für Christen einen Rabatt in der Krankenkasse deshalb machen. Aber es funktioniert tatsächlich. Da ist ein Gott eben hinter, der mitwirkt an der Sache. Also ich halte fest, der Mensch hat Geist als das, was Gott will, und den Fleisch, mein Körper in seiner Begrenztheit und auch seiner Trägheit. Ihr müsst da das so sehen, meine Definition jetzt nehmen, weil das ist die Definition, die Paulus verwendet. Bei uns in der Gesellschaft verwenden wir es manchmal anders. Geist ist das, was das Gehirn sozusagen ist und was gedacht wird. Nee, nee, hier geht es darum, Geist ist das, was Gott eben in uns anlegt und in uns hineingibt. Und mein Körper, dazu gehört eben auch mein Gehirn und mein Denken und so etwas, eben meine Begrenztheit und Trägheit. Und nun, die eine Seite ist, man kann es eben trennen. Da gibt es den Geist, der will alles und macht auch das Gute, aber mein Körper schafft es nicht, ist halt Pech, Gott hat mich halt so geschaffen, ist einfach so. Und wenn da eine Heilung ist, dann ist die zwar oben beim Geist passiert, aber im Fleisch ist sie noch nicht ganz angekommen. Oder aber man sieht diese Herausforderung, es gehört zusammen. Der Körper ist der Tempel des Geistes und Heiligung zu leben bedeutet, immer mehr im Leben zu trainieren, diesen Geist zu leben. Kommen wir zurück zum Abendmahl. Da heißt es ja, unwürdig davon essen und so etwas alles. Es erinnert mich einfach daran, prüfe dich selber. Wo ist Körper und Geist zusammen? Was bestimmt dich? Was wirkt da jetzt gerade? Und bei der Feier des Abendmahls tritt Gott dir mit seinem Wort entgegen und sagt, schau, in der Kreuzigung, in dem Abendmahl siehst du die Konsequenz dieses Handelns, nämlich, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist nicht irgendwas, was da mal eben passiert ist. Wenn man so will, der Teufel sagt, hat damals bestimmt gesagt, das ist der größte Sieg, den er errungen hat. Jesus ist am Kreuz in seinen Augen vernichtet worden. Deshalb habe ich am Anfang ja gesagt, Gott ist sozusagen der Verlierergott an der Stelle. Dass er damit den größten Sieg errungen hat, steht auf dem anderen Blatt. Denn er möchte uns im Abendmahl zum Guten hin erziehen. Möchte uns sagen, hey, das ist die Konsequenz. Das ist wirklich eine wichtige Sache, die da passiert ist. Und deshalb achte auf dich. Deshalb schau nach. Deshalb prüf einfach nach. Passt dieses, was du im Körper tust, mit dem, was der Geist will, denn zusammen? Und kümmere dich darum. Jesus formuliert das ganz rigoros in Matthäus 5. Da heißt es, 23 und 24 die Verse, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Also Jesus sagt, hey, bevor du da wirklich ins Heiligtum kommst, Gott gegenübertrittst, versuch dich da zu versöhnen. Wenn du zum Altar kommst, du trittst Gott gegenüber wie beim Abendmahl, dann versöhne dich vorher mit deinem Bruder. Übrigens, nicht, wenn du ihm was Böses getan hast. Hier heißt es sogar, wenn er etwas gegen dich hat. Also im Klartext, es reicht schon, wenn er sich verletzt fühlt, obwohl du es gar nicht wolltest. Wenn er irgendwas da hat, ungerecht behandelt fühlt, es geht hier gar nicht um die Schuldfrage, es geht um die Beziehungsfrage. Erziehung Gottes bedeutet, sei ein Tempel des Heiligen Geistes. Und darum ist das Abendmahl ein Erziehungsmahl, weil es uns eben erziehen möchte, Gott uns erziehen möchte. Und jedes Mal, wenn du zum Abendmahl kommst, ist diese Erinnerung, was ist in deinem Leben nicht in Ordnung? Reinige es, probiere es neu. Erziehung, es geht nicht nur um den Geist. Es geht um dich insgesamt, um deinen Körper, dein Umfeld, dass es sich zum Guten hin entwickelt. Abendmahl ist diese Erinnerung daran, das Leben zu ordnen. Wo lebe ich Gottes Liebe nicht? Wo sind Menschen, Institutionen, Einrichtungen oder Firmen verletzt? Wo ist Gott selber verletzt? Wenn du heute hier bist, dann ist da vielleicht auch noch eine ganz andere Frage. Wie ist das mit den Sünden bereinigen? Vielleicht hast du das noch nie getan und möchtest dein Leben mit Jesus gestalten. Dann möchte ich auf eine Aktion hinweisen, die am Anfang des Weges mit Jesus steht, wenn man es ernst meint. Das ist eben die Taufe. Viele sagen einfach so, irgendwie ist auch Jesus dabei. Aber wenn dir wirklich Jesus zentral wichtig ist, dann ist auch Taufe wichtig. Wenn du noch nicht getauft bist aufgrund deines Bekenntnisses oder deines Glaubens, dann ist die Taufe notwendig. Wenn Christus dich anspricht bei dieser Frage, dann geht es darum, lass dich taufen. Saulus, ein Mann, Jünger, und der Jünger und Jesus verfolgte, ein absoluter Gegner, kein guter und lieber Mann, der begegnete Jesus und merkte, dass er eben ein großer Sünder ist. Und dann schickte ihm Gott Hananias, einen aus der Gemeinde, der sehr mutig war, dass er sich getraut hat, zu so einem Mann zu gehen. Und Hananias sagte dann zu Saulus, und nun, was zögerst du, in Apostelgeschichte 22, Vers 16 nachzulesen? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Saulus war eigentlich ein ganz schlimmer Mann. Das war ein Mörder der Christen gewesen, ein jüdischer Attentäter sozusagen auf die Christen. Und bei dem heißt es, wenn du die Sünden vergeben haben möchtest, dann lass dich taufen, dann wirst du rein. Aus dem Mörder Saulus wurde dann übrigens der tiefgeistliche Gemeindegründer Paulus, so tief, dass wir heute noch seine Briefe lesen, die er damals geschrieben hat, an die Römer zum Beispiel oder den Korintherbrief, den wir vorhin gelesen haben. Ein Großteil der Briefe des Neuen Testaments stammt von ihm. Aber nicht nur er, auch Petrus sieht das zum Beispiel so und sagt dann, in 1. Petrus 3 schreibt er den Leuten ab Vers 21, dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rechnet. Sie dient nicht dazu, den Körper vom Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Ja, das Taufbecken kann dich auch sauber machen. Wenn du morgens nicht geduscht hast, wirst du da eingetaucht und wirst davon sauber. Aber der tiefere Sinn der Taufe ist eben diese Reinheit vor Gott. Und die wird erst durch die Taufe erreicht, wenn man die Chance dazu hat, sich taufen zu lassen. Und für dich ist die Taufe, die Chance für die Taufe da. Sprich mich einfach an. Die Taufe sozusagen der Anfang der Reinigung. Das wird bewusst getroffen und zu Jesus ja gesagt, wenn man zu Jesus ja sagt. Und dann kommt es immer wieder, dein Leben lang, dass du ihn um Vergebung bittest, neu startest, neu aus der Kraft Gottes Leben von ihm bekommst und mit seinem Heiligen Geist eben lebst. Und dann wirst du merken als Christ, dass der Heilige Geist bei dir vorhanden ist und dich immer wieder anstupsen wird und sagen wird, hey, das muss gereinigt werden, jenes muss gereinigt werden. Und hier muss man jetzt aufpassen, wenn du nicht auf ihn hörst, wird er dich immer weniger anstupsen. Und bei manchen ist es dann so schlimm, dass der Heilige Geist keine Stimme mehr hat. Und da gibt es dann auch Leute, die, wenn sie dann neu erfüllt werden, erleben sie das wie eine Taufe und nennen das dann auch sogar Taufe mit dem Heiligen Geist. Dabei ist es nur eine Neuerfüllung mit dem Geist. Passiert hoffentlich bei dir im Leben nicht so häufig und so deutlich. Weil es besser ist, wenn man schon vorher auf den Heiligen Geist hört, als wenn man erst wartet, bis er ganz weg ist und dann so ein ganz großes Aha-Erlebnis hat und merkt, oh ja, ich hätte ja viele Sachen besser machen können. Bei Johannes gab es noch den Unterschied. Der hat die Taufe mit dem Wasser gehabt und redet dann davon, dass nach ihm einer kommen wird, der mit Feuer und Geist taufen wird. Heute gehört das zusammen. Wer getauft wird, empfängt auch den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle. Ganz im Gegenteil, die Taufe kann sogar später stattfinden und man kann den Heiligen Geist vorher empfangen, so steht es in Apostelgeschichte 10, Vers 47. Das ist der Grund, warum die Taufe eben für uns auch zum Abendmahl dazugehört. Sie ist nämlich der Kern für die Aufnahme in die Gemeinde, in die Gotteskindschaft. Und darum sind alle, die diese Entscheidung getroffen haben, auch eingeladen zum Abendmahl. Wer noch nicht die Entscheidung getroffen hat, dass er Jesus voll und ganz nachfolgen kann, den bitten wir dann, das Abendmahl an sich vorübergehen zu lassen und zu sagen, nee, so tief bin ich nicht mit ihm verbunden. Wenn du allerdings ein Christ aus einer anderen Gemeinde oder Kirche bist, die die Tauffrage eben anders sieht, dann laden wir dich natürlich ein, auch am Abendmahl mit teilzunehmen, weil wir deinen Glauben respektieren. Aber, und das gilt jetzt für alle hier in der Gemeinde, für jeden Einzelnen. Wenn du erst etwas klären musst, wo du sagst, wenn ich mich prüfe, dann merke ich, dass da was schiefläuft in meinem Leben. Dann nutz einfach die Chance, bevor der Teller an dir vorbeikommt, Zeit für dich zu nehmen, um das zu klären und Gott um Vergebung zu bitten. Das ist kein Problem für Gott, dass er sagt, oh nee, Gabi, wenn du jetzt sowas Schlimmes hier noch vorzubringen hast, dann nimmst du heute nicht am Abendmahl teil. Sondern ganz im Gegenteil, er sagt dann, wenn du was hast, was schlimm ist, dann bitte einfach dafür und ich vergebe es dir auch. Allerdings denk daran, nicht nur Geist, sondern auch das Fleisch gehört dazu. Vielleicht gehört dann dazu, dass du danach, nach dem Gottesdienst, dich bei jemandem entschuldigst oder etwas wieder gerade rückst oder dann tust, um das wieder in Ordnung zu bringen. Jesus lädt dich ein zum Abendmahl. Und ganz im Gegenteil, er freut sich, wenn du zu ihm kommst und bei ihm dann mit ihm zusammen das Abendmahl feierst. Er wird dir vergeben. Und ja, es ist dir vergeben. Und das ist die ganz große Einladung zum Abendmahl. Es erzieht uns, weil es uns hilft, auf unsere Schuld zu achten. Aber es erzieht uns auch, weil es uns zeigt, Christus ist für dich gestorben, ans Kreuz gegangen. Und deshalb kannst du am Abendmahl teilnehmen. Amen.